Radio Tux. The German Needles Radio. The German Needles Radio. Start. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Tux. Ausgabe Nummer 6 im Jahr 2006. Tja, das waren The Dots, Judith, You Did It. Tja, liebe Linux-Freunde, endlich melden wir uns mal wieder zu Wort nach einer langen, langen Pause seit April. Aber wir waren ja in der Zwischenzeit nicht völlig untätig. Ja, wir waren nämlich am Linux-Tag in Wiesbaden und haben von dort eine ganze Reihe Interviews mitgebracht. Wir möchten uns da nochmal ganz recht herzlich bei allen bedanken, mit denen wir dort am Linux-Tag ein Interview führen konnten. Wir haben wirklich einen kompletten Rucksack voller Interviews, mit denen wir die nächsten Sendungen wieder füllen können. Wir möchten uns auch bei allen denen entschuldigen, denen wir versprochen haben, sie bekommen eine geschnittene Interviewversion zugeschickt. Boah. Leider sind wir da noch nicht so weit. Wir haben erst ein paar Interviews geschnitten. Das ist nämlich alles nicht so leicht, wie wir uns das vorgestellt haben, denn wir haben ja den Ox-Stream, der rausging ins Internet, den haben wir ja aufgezeichnet. Das heißt, die Ox-Datei geht über mehrere Stunden, beziehungsweise auch über einen halben Tag oder einen ganzen Tag sogar. Und die in ein Audioprogramm reinzuladen und dort dann nach dem Interview zu suchen und zu schneiden, das ist nicht ganz einfach. Zumal hier bei meinem Rechner die 512 MB RAM sofort voll sind und die Sweatplatte gleich rödelt wie blöd. Aber keine Sorge, die Interviews kommen, sie kommen gewiss, sie kommen auch in den nächsten Sendungen und vielleicht oder auch ziemlich sicher in einer zukünftigen Radio Tux CD kann man diese Interviews dann in voller Länge ungeschnitten bewundern. Ja, wir haben jetzt gerade so schöne Musik gehört, wir machen gleich mit Musik weiter oder beziehungsweise über Musik weiter. Und zwar hat sich Konstantin Kein gedacht, naja, machen wir doch mal einen Artikel über Amarok. Vielen Dank dafür. Und Manuel Schneider berichtet uns jetzt oder erzählt uns jetzt, was Konstantin Klein über Amarok so herausgefunden hat.
Amarok Next Generation Multimedia Player. Amarok ist einer der beliebtesten Multimedia Player für Unix-Systeme. Das großgeschriebene K am Schluss verrät, dass er für KDE entwickelt wurde. Amarok bedeutet in der Sprache der nordamerikanischen Ureinwohner so viel wie Wolf, was auch im Logo des Programms klar erkennbar ist. Offiziell wurde er nach dem gleichnamigen Lied und Album Amarok von Mike Oldfield benannt. Die Vielzahl der von Amarok gebotenen Funktionen ist wirklich unglaublich. Programme wie der Windows Media Player können mit Amarok nicht mithalten. Der Player bietet unter anderem dynamische und intelligente Wiedergabelisten. Ersteres sind Wiedergabeliste, die die Playlist mit Liedern nach bestimmten Kriterien füllen. Alle Songs von Depeche Mode vor 1990 sind somit ebenso schnell griffbereit wie alle Stücke mit einer Bewertung von mindestens 4 von maximal 5 Sternen. Dynamische Wiedergabelisten hingegen werden von den Intelligenten mit Daten versorgt, füllen sich selbstständig auf und entfernen abgespielte Lieder wieder. Damit erhält man niemals endende Listen, perfekt für die nächste Party. Weitere Funktionen sind beispielsweise Überblendeffekte, Crossfading zwischen den Stücken, iPod-Unterstützung, über 20 Visualisierungsmodi, XMMS, LibVisual, Unterstützung von Xeen, NMM und Helix zur Audioausgabe und Integration des Brennprogramms K3B. Eine große Stärke stellt die Integration von Online-Diensten dar. Das Suchen von Informationen über Interpreten, Alben oder Lieder in der Online-Enzyklopädie Wikipedia ist ebenso integriert wie die Suche nach Liedtexten. Musikempfehlungen liefern Last.fm und die Google-Musiksuche. Und wer mit all dem noch nicht auskommt, kann Amarok auch über Dekop steuern und über Skripte erweitern. Auch wenn Amarok für KDE entwickelt wurde, ist es kein Problem, es auch unter anderen Fenstermanagern zu betreiben. Die einzige Voraussetzung ist das Vorhandensein der KDE-Bibliotheken. Die erste Version von Amarok erschien am 20. Juli 2003. Damals steckte Amarok noch in den Kinderschuhen und war noch lange nicht auf dem Stand von heute. Mit der Version 1.1, die im September 2004 veröffentlicht wurde, wurde auch die Xeen Engine und das Brennprogramm K3B unterstützt. Version 1.2 brachte dann im Februar 2005 den blauen Wolf als mittlerweile ziemlich bekanntes Logo in das Programm. Außerdem wurde ab Version 1.2 Audio Scrobbler voll unterstützt. Audio Scrobbler war ein Internetangebot, welches es den Nutzern ermöglichte, sich ihr eigenes Musikprofil erstellen zu lassen, um dann Kontakt zu Nutzern mit ähnlichem Geschmack aufzubauen und sich mit diesen auszutauschen. Audio Scrobbler ist seit dem 9. August 2005 ein Teil von Last.fm, das dieselben Möglichkeiten bietet und heute auch von Amarok unterstützt wird. Zusätzlich zu diesen Funktionen konnte man ab Version 1.2 auch Liedtexte zum laufenden Stück anzeigen lassen und dann ab 1.2.2 den Kontextbrowser selbst mittels CSS gestalten. Einige solcher Stylesheets findet man auf www.kdelook.org. Version 1.3 Beta brachte Crossfading-Effekte für Xeen-User und Podcast-Unterstützung. Mit dem Erscheinen von Version 1.3 am 14. August 2005 wurden die dynamischen Wiedergabelisten, SQL-Datenbank-Unterstützung und das oben schon erwähnte Feature eingebaut, mit dem sich der Benutzer Informationen zu Interpreten aus der Wikipedia besorgen kann. Im Übrigen wurde der Kontextbrowser umstrukturiert und vereinfacht. Version 1.3.1 verbesserte die Suchfunktionen und die Unterstützung von Helix und GStreamer, Version 1.3.2 die Bedienung der Wiedergabelisten. Aktuell ist Amarok 1.4.0, welches am 17. Mai 2006 das Licht der Welt erblickte. Umgesetzt wurde unter anderem die bessere Unterstützung von Metatags, auch in Windows-Audiodateien und eine weitere Vereinfachung in der Handhabung. Lückenfreie Wiedergabe mit Xeen dürfte auch so manchen audiophilen Hörer erfreuen. Eine Übersicht über die wichtigsten Änderungen liefert das Amarok-Wiki unter amarok.kde.org und dann suchen nach What's New in 1.4. Amarok blickt also in eine erwartungsvolle Zukunft und man kann sicher sein, dass es noch weiterhin großen Anklang finden wird. Windows-User können nur neidisch sein. Amarok steht auf amarok.kde.org in verschiedenen vorkompilierten Paketen und als Quelltext zur Verfügung. Für neugierige Nutzer alternativer Betriebssysteme gibt es unter www.amaroklive.com eine Live-CD mit Amarok und freier Musik zum Reinschnuppern, reinhören. Die nächste Version von Amarok wird Version 2.0 sein. Diese wird dann auch unter Windows zum Einsatz kommen.
Ja, da dürfen wir richtig gespannt sein, wie es denn mit Amarok so weitergeht. Fairerweise muss man jedoch sagen, es gibt da nicht nur Amarok, auch das GNOME-Lager oder das GTK-Lager hat ein Programm geschrieben, nämlich Rhythmbox, das in etwa die oder ziemlich ähnliche Features wie Amarok bietet oder bieten wird. Ich muss sagen, ich habe es persönlich leider noch nicht so richtig ausprobieren können. Ich habe das nur mal auf einer Ubuntu-Installation gesehen und mit dem ein bisschen rumgespielt. Hat mich eben ein bisschen an Amarok erinnert. Ja, aber wir haben hier jetzt natürlich, ich habe euch versprochen, wir haben viele Interviews dabei. Wir haben natürlich auch ein Interview mit einem Amarok-Menschen oder ja, mit einem Entwickler. Naja, Entwickler ist er auch nicht. Er ist beim Amarok Promotion Team, ja genau, mit dabei. Und Ingo Ebel hat für uns Sven Krolas vom Amarok Promotion Team, so wie ich das richtig verstanden habe, interviewt am Linux-Tag. Und das hören wir uns jetzt mal an.
Ja, ich sitze jetzt hier mit Sven Krolas.
So ungefähr.
So ungefähr. Also das ist irgendwie ein schwedischer Name und sehr, sehr selten wahrscheinlich. Und ich habe jetzt dreimal üben müssen. Aber naja, okay. Also, er ist vom Amarok Promotion Team unter anderem. Und erstmal zu dir. Wer bist du? Was machst du?
Im Amarok-Team, im Promotion-Team schreiben wir hauptsächlich die Release-Ankündigung. Wir schreiben Dokumentation. Und ja, ansonsten wird natürlich mitgeholfen beim Testen. Das ist ja nicht so, dass die Teams sauber getrennt sind. Man hilft sich gegenseitig aus. Und ich privat, ja, ich studiere Informatik in Karlsruhe. Und ja, promote Open-Source-Software recht gern. Freie Open-Source-Software.
Was ist ein Amarok überhaupt?
Einfach könnte man sagen, ganz vereinfacht, ein Musikwiedergabeprogramm wie viele andere. Aber Amarok hat noch einige Funktionen, die viele Programme nicht haben, mit der integrierten Sammlung und viele Funktionen, die außenrum um die Sammlung angeordnet sind. Unterstützung für moderne Dinge wie Podcasts, eine Playlistenverwaltung, Media Player sind direkt integriert. Also man könnte sagen, Jukebox, aber das trifft es nicht ganz. Also einen einfachen Begriff, der das Programm mit einem Wort beschreibt, nach dem suche ich selbst noch.
Ja, ist wahrscheinlich nicht gerade einfach. Und das Ding kann ja auch die Interpreten aus Wikipedia ziehen und irgendwelche Lyrics ziehen und so weiter.
Richtig, da hat sich auch in 1.4 einiges getan. Gerade was die Lyrics angeht, wurde ja viel debattiert. In der 1.3 war fest eine Website drin, von der die Lyrics geholt wurden. In der 1.4 ist das ausgelagert in Skripte, was eine Abhängigkeit zu Ruby eingeführt hat, wo es sehr viele Diskussionen drum gab, weil viele Leute es nicht eingesehen haben, Ruby zu installieren. Deswegen ist jedem freigestellt, auch ein Skript in einer anderen Skriptsprache zu schreiben, was eben von einer anderen Webseite die Skripte, die Texte holt. Und ja, da hat sich einiges getan in der Version.
Ja, also für mich war diese 1.3er Version immer etwas instabil. Was hat denn sich da getan? Ist es jetzt besser in der 1.4er?
Deutlich. Also die Stabilität hat Stück für Stück, sag ich mal, zugenommen. Ein Hauptproblem mit der Stabilität war vor allem das Auslesen von den Tags über die verwendete Taglib. Die hat häufig Probleme gemacht. Der entsprechende Code ist jetzt ausgelagert in ein extra Programm und da werden Crashes abgefangen. Und sie werden auch berichtet, dass es da beim Einlesen Fehler gab. Und wer solche MP3s oder Ogg-Vorbis-Dateien oder was auch immer findet, bei dem der Scanner crasht, das sollte da bitte einen Bug reporten.
Ist mir heute schon ein paar Mal passiert. Da steht unten immer, diese Elemente konnten nicht geladen werden oder sowas. Ich habe eine ganze Liste, ich habe 200 Dateien reingeschoben und da steht unten immer, konnte nicht geladen werden. Aber ich habe keine Zeit, da irgendwelche Bug Reports zu schreiben, leider.
Ja, okay, gut.
Aber vielleicht machen das ja unsere Hörer. Ja, was ist noch neu in der 1.4er Version? Also was ist denn unbedingt, was man erwähnen sollte?
Also wir haben das jetzt hier vor uns, auch wenn es die Hörer nicht sehen. Wenn man Amarok startet, sieht man ja meistens zuerst den Kontextbrowser. Der hatte vorher 4 Tabs oben, was für sehr große Breite gesorgt hat. Das wird reduziert, optimiert auf 3 Tabs. Die Statistiken wurden dann ausgelagert in ein extra Werkzeug. Bei der Musiksammlung gibt es neue Filtermöglichkeiten. Die Podcast-Unterstützung wurde komplett neu geschrieben. An den Sound-Engines wurde einiges gearbeitet, vor allem an der Xine-Engine. Die unterstützt jetzt, was mein Lieblingsfeature ist, ein Gapless Playback, also hängerfreie Wiedergabe zwischen Songs. Wer Pink Floyd mag oder Live-Aufnahmen überhaupt, wird es lieben, dass zwischen den Songs es nicht kurz hängt. Die Media-Player-Unterstützung wird komplett überarbeitet und soll deutlich stabiler funktionieren. Ja, das sind die Sachen, die mir so einfallen, die mir, die mir persönlich am Herzen liegen. Also wir haben vorhin das Changer kurz angeschaut, das hatte ja so ungefähr 5 Seiten oder noch mehr. Ja, es gibt, denke ich, für jeden was zu finden dabei.
Ja, du hattest gestern auch einen Vortrag und da gab es nochmal eine neue Version vom Amarok?
Ja, also so eine Testversion extra für die Besucher vom Linux-Tag. Kann sich natürlich auch jeder selbst downloaden. amarok.kde.org/Linux-Tag, komplett klein geschrieben. Da gibt es einen sehr stabil laufenden Snapshot, den habe ich auch während meinem Vortrag verwendet von Amarok. Habe keinerlei Probleme gehabt, also wenn man das Ding für einen Vortrag live verwenden kann, dann wird es wohl nicht so unstabil sein. Und es steht noch ein bisschen was anderes auf dieser Seite, amarok.kde.org/Linux-Tag. Kann man mal vorbeischauen.
Was ist jetzt für die nächste Version geplant? Vielleicht für 1.5 oder sowas? 2.0?
Ja, da hatte ich ein extra Slide, also extra Folie zu dem Bereich. Was wahrscheinlich kommen wird, ist Support für Creative Numa Jukebox, also ein MP3-Player. Es wird wahrscheinlich kommen die ATF, die Advanced Tag Features. Das sind Funktionen rund um einen besonderen MP3-Tag. Und zwar das Unique ID-Feld. Damit kann man MP3s eine eindeutige ID geben oder auch Ogg-Dateien oder BMAs, was auch immer man hat. Und das ermöglicht ein ganzes Set an neuen Funktionen. Und zwar zum Beispiel sich selbst reparierende Playlisten. Also man kennt das Problem, man verschiebt Dateien, die Playlisten sind kaputt. Schade drum. Wenn die ID noch eindeutig ist und man hat das Stück wieder in der Sammlung, kann anhand der ID das Stück identifiziert werden, die Playlist wird repariert. Und genauso die Sammlungsstatistiken, wenn man was umbenennt, verschiebt, Tags ändert, solange das eindeutige ID-Feld gleich bleibt, gehen keine Statistiken, sonstige Dinge verloren. Das wird wahrscheinlich auch im Laufe der 1.4 kommen. Dann war lang die Debatte nach Fuzzy Search, das ist eine Suche, die fehlertolerant ist, die auch, The Cure findet, wenn man es mit K schreibt. Problem ist,
Christina Aguilera probiert zu schreiben. Das funktioniert auch nicht.
Genau, sowas. Nachteil ist, dass die Performance davon, ja, noch nicht zufriedenstellend ist, also der entsprechende Entwickler. Ich weiß nicht, ob er noch dran ist, das muss man vielleicht noch ein paar Fragezeichen versehen. Ob es Amarok 1.5 geben wird, ist auch so eine Frage. Kommt drauf an. Das große Ziel ist die 2.0. Die soll zeitgleich mit KDE 4 erscheinen, auf Qt4, KDE 4 aufsetzen. Und jetzt ist dann halt die Frage, wie es zeitlich aussieht. Wann kommt KDE 4? Ist dann der Abstand zwischen den Releases zu lang? Also muss man auch eine 1.5 einschieben, die noch unter KDE 3 läuft oder nicht? Das wird man sehen.
Was fehlt hier vielleicht noch an Amarok?
Mir? Es gibt eine Datei im SVN, die nennt sich ToDo, und da habe ich was entdeckt, was mir sehr gefallen würde. Und zwar Tabs an Playlisten, dass ich mehrere Playlisten gleichzeitig offen haben kann, gleichzeitig bearbeiten kann und zum Beispiel für meine Webradiosendung in einem Tab die Playliste machen, im anderen Tab was anderes hören. Ja, das würde mir gefallen. Ich weiß nicht, ob jemand dran arbeitet, ich nicht, ich bin nur im Promotion-Team. Wenn jemand dran arbeiten will, ich würde es gerne sehen.
Wie kann man überhaupt helfen? Also sei es jetzt im Promotion-Team oder sei es bei Amarok?
Oh, also da gibt es Möglichkeiten ohne Ende. Also man kann ganz einfach anfangen, sich in die IRC-Channels gehen, Amarok auf Freenode oder Amarok.de, Amarok ES für Spanisch gibt es noch, und einfach beim User-Support helfen oder mitlesen. Man kann das Amarok-Wiki, was auf der Webseite verlinkt ist, bearbeiten oder in andere Sprachen übersetzen. Man kann natürlich mitentwickeln. Es gibt im Amarok-Wiki extra eine Seite Jobs, in der alle möglichen Aufgaben aufgelistet sind, die derzeit offen stehen. Also es gibt genug Möglichkeiten, je nach Zeit und Fähigkeiten, auch ohne Programmierkenntnis oder nur mit wenig Zeit, einen kleinen Artikel schnell übersetzt, damit zu helfen.
Ja, sonst noch irgendwas, was dir einfällt, was du loswerden möchtest an unsere Hörer da draus?
Ja, Amarok 1.4 wird bald wohl erscheinen. Von daher bitten wir darum, dass es getestet wird. Es gibt auch auf der Amarok-Seite ein kleines Skript, amaroksvn.sh. Damit kann man mit einem einfachen Aufruf die aktuelle Entwicklerversion installieren. Vorausgesetzt, die Abhängigkeiten sind erfüllt, es werden KDE-Libs und TagLib und eine Audio-Engine, also bevorzugt sein. Die drei Sachen müssen erfüllt sein, dann dieses Skript aufrufen, schon hat man die aktuelle Entwicklerversion vollautomatisch auf dem Rechner. Testen, Fehler reporten oder am besten gleich fixen.
Okay, dann danke ich dir für dieses Interview.
Jo, gern geschehen.
Ja, das war Sven Krohlass.
Das war Ingo Ebel am Linux-Tag 2006 in Wiesbaden. Da war ja Radio Tux mit einem schönen großen Stand vertreten. Naja, ja, es war ein so mittelgroßer Stand. Und es war eigentlich ganz interessant am Linux-Tag. Es waren doch sehr, sehr viele Leute da, die Radio Tux noch gar nicht kannten und erstaunt waren, dass es das schon seit 5 Jahren gibt. Tja, die erstaunten Gesichter, das war immer noch eine große Freude, auch für mich, wenn man die dann sah. Was, seit 5 Jahren gibt's Radio Tux? Ja, aber ja, machen wir weiter, denn in dieser Sendung wollen wir eigentlich uns nicht wieder selbst beweihräuchern, das eine Stunde lang, sondern wir wollen wieder mal ein bisschen kürzer werden und auch wieder Informationen bringen. Und wir haben auch wieder was, und zwar Xen. Xen ist ja in aller Munde, aber was macht man denn mit Xen eigentlich, oder was ist das tolle Neue an Xen? Da haben sich Thorsten Zumpf, Helmut Gronewold und Mario Schröder ein wenig damit beschäftigt. Und da wollen wir doch mal reinhören.
Xen, ein virtueller Maschinenmonitor, der Paravirtualisierungstechnologie für PCs bringt, ist nun in der Version 3.0.2 erschienen. Mit Xen ist es möglich, mehrere virtuelle Rechner auf einem physikalischen PC laufen zu lassen. Der Unterschied zwischen einer Paravirtualisierung mit Xen und einer Virtualisierung mit OpenVZ ist zum Beispiel der. Xen bietet die Möglichkeit, die Gastdomains mit verschiedenen Kernels zu betreiben. OpenVZ hingegen greift immer auf die darunterliegende Kernel-Version der Hauptdomain zu. Die Xen-Entwickler sprechen von Paravirtualisierung, weil alle Gastkernel sowie der Hostkernel im selben Ring auf der CPU agieren. Bei UML und anderen Technologien ist es so, dass Gastkernel im Userland ausgeführt werden, also als normaler Prozess. Dadurch waren die Gastsysteme verdammt, dem Scheduling, also der Aufteilung der CPU-Zeit des Hostkernels zu unterliegen, weshalb es zu Performance-Einbrüchen bei Gast 1 kommen konnte, wenn Gast 2 zu viel zu tun hat. Durch das neue Konzept verteilt Xen die Ressourcen viel besser. Vorteile von Xen: Der Hardware-Export von Xen bietet die Möglichkeit, dass man diverse PCI-Hardware an Gastsysteme exportieren kann, um diese nur dort zu verwenden. So könnte einer Asterisk-Gastdomain der Zugriff auf eine PCI-ISDN-Karte gestattet werden, welche in den anderen Domains und auch in der DOM 0 nicht zur Verfügung steht. Im Internet finden sich viele How-Tos zum Einrichten von Xen, jedoch ist bei all diesen ein erweitertes Grundwissen von Xen nötig. Die existierende Mailingliste ist in englischer Sprache, ebenso die How-Tos vom Xen-Projekt, zu finden unter www.xensource.com/Xen. Xen-Forum. Seit kurzem existiert dank Rainer Brinkmöller ein deutschsprachiges Xen-Forum, zu finden unter de.xenforum.net/portal.php, in welchem Xen-Benutzer anderen Hilfe geben bei Problemen. Dabei gibt es Bereiche für zum Beispiel verschiedene Distributionen, wodurch es sehr übersichtlich ist. Zu dem Forum gibt es auch ein Wiki, in welchem sicher bald eine Fülle von Informationen zu Xen zusammengetragen werden, um daraus eine Anleitung zu erstellen, welche dem Nichtkundigen schnell zu einem guten Überblick über Xen verhilft und ihm eine verständliche Installationsanleitung liefert. Außerdem hat Helmut Grunewald einen IRC-Channel für deutschsprachige Xen-Fans eröffnet. Dieser befindet sich im Freenode-Netz auf irc.freenode.de und hört auf den Namen raute-xen.de. Weiterhin ist eine deutschsprachige Mailingliste eingerichtet worden. Anmelden kann man sich unter list.schrödi.org und das Schrödi schreibt sich mit OE. Xen-Portal. Ein weiteres Standbein der deutschen Xen-Gemeinde soll die Erweiterung des derzeitigen Root-Wikis der Unix-Freunde sein. Unter xen-portal.de sollten dann alle deutschsprachigen Xen-User eine Möglichkeit finden, ihr Wissen auszutauschen oder ihre eigenen How-Tos abzulegen oder zu verlinken. Diese Bereiche sind noch alle sehr jung und auf die Hilfe aller interessierten Xen-Nutzer angewiesen. Es können nun aktiv alle diese vorhandenen Möglichkeiten genutzt werden, um eine aktive deutschsprachige Xen-Community in Europa und der Schweiz aufzubauen. Anwender, welche nicht nur alles in Englisch lesen wollen, sollen hier eine Anlaufstelle bei Problemen finden, aber auch gewonnenes Wissen veröffentlichen, damit die Gemeinschaft hiervon profitieren kann.
Ja, wir waren aber nicht nur am Linux-Tag in der Zwischenzeit aktiv, nein, nein, denn unser Mario Schröder hat nämlich ein Java-Camp organisiert. Java-Camp, ja, das klingt jetzt so ein bisschen nach Camping und nach einer schönen Insel. Das stimmt leider nicht so ganz, gecampt wurde schon, aber nicht auf einer schönen Insel. Und die schöne Insel entpuppte sich doch dann als Programmiersprache. Ja, Mario Schröder hat das Ganze organisiert. Ich wollte ja auch hingehen, hatte aber leider keine Zeit. Wäre sicherlich sehr interessant geworden, dieses Java-Camp. Waren ja doch, so wie ich das dann verstanden habe, einige Leute da. Und Mario Schröder wird uns jetzt ein bisschen was darüber berichten. Er als großer Organisator weiß natürlich am ehesten, was dort abgelaufen ist. Ob es vielleicht ein Java-Camp 2 geben wird und wie die allgemeine Stimmung da so war und was man schließlich dort auch gelernt hat.
Hallo, mein Name ist Mario Schröder. Ihr hört den Java-Podcast Nummer 4 und ich möchte heute etwas zum diesjährigen Java-Camp erzählen. An Pfingsten, vom 2. bis zum 4. Juni-Wochenende, fand das Java-Camp 2006 in Freiburg an der Unstrut statt. Dort haben sich 7 Menschen eingefunden, die mehr über Java wissen wollten und gemeinsam mit uns eine Art Java-Bootcamp durchführen wollten. Unter java-camp.org findet ihr mehr Informationen über das diesjährige Camp und unter java-camp2007.de seht ihr die Vorbereitungen für das Camp 2007, das wiederum an Pfingsten stattfinden wird. Dieses Jahr stand ja das Java-Camp unter dem Motto Java for All. Wir haben uns also die Mühe gemacht, haben einen Dozenten einfliegen lassen und mit diesem Dozenten haben wir einen kompletten Java-Einsteigerkurs abgehalten an 2 Tagen. Wir haben zu diesem Grund einen Seminarraum der Firma FDS angemietet. Von den angemeldeten 10 Besuchern erschienen zum Java-Camp 7 Besucher, was uns zwar logistisch in ein paar Schwierigkeiten stürzte, weil wir zu viel Bier da hatten. Das offizielle Camp-Bier war dieses Jahr Flens, wie auch auf dem Linux-Camp, seit Jahren schon. Und ja, wir hatten eindeutig zu viel Steaks, zu viel Bier, zu viel Würste, aber es sollte nicht das Problem sein, weil wir hatten alle den ganzen Tag was gearbeitet, haben alle fleißig Java gelernt und durch das viele Sitzen bekommt man ja ganz sicher auch Hunger und nach dem Kurs wurde dann abends der Grill angeschmissen und die Teilnehmer spachtelten Steaks und Würste bis zum Abwinken. Nach ersten Umfragen hat es allen Teilnehmenden gefallen. Gut, ein paar kleine logistische Problemchen werden wir bis zum nächsten Java-Camp nächstes Jahr ganz sicher in den Griff bekommen. So sei das das pünktliche Mittagessen, die Einhaltung des Zeitplans oder ganz einfach ein bisschen mehr Content für die einzelnen Tage. Die Java-Grundlagenschulung ist hiermit abgeschlossen. Jetzt liegt es an einem Teilnehmer selbst, ob er auf den Grundlagen aufbauend sich weiteres Wissen aneignet oder eben sich bis zum kommenden Jahr gedulden wird, um dann daran anzuknüpfen. Das Feedback der Teilnehmer findet ihr auf der Projektwebseite oder im Projektforum unter forum.java-camp.org. Solltet ihr irgendwelche Fragen haben, könnt ihr ebenfalls diese dort stellen. Wir sind eigentlich täglich im Forum unterwegs und posten die neuesten Kommentare zu irgendwelchen Fragen. Ein weiteres Thema für das kommende Jahr war mehr Content. Viele Teilnehmer haben sich mehr Content gewünscht und wir haben uns für das kommende Jahr ein bisschen andere Sachen vorgestellt. So haben wir beispielsweise die folgenden Veränderungen geplant für das Java Camp 2007. Auf der einen Seite alternatives vegetarisches Essen, dann einen größeren Zeltplatz, beziehungsweise wir wünschten uns vielleicht ein paar mehr Teilnehmer, damit sich das Ganze auch finanziell lohnen wird, weil dieses Jahr war es wirklich sehr knapp. Ich glaube, wir haben sogar ein bisschen Verlust gemacht, aber sei es drum. Außerdem wollten wir die Teilnehmer stärker in das Vortragsprogramm mit einbinden. Das heißt, Teilnehmer, die irgendwelche Kenntnisse von Java-Themen haben, sind an dieser Stelle aufgerufen, sich über Call for Papers, also call4papers@javacamp.org anzumelden und eben einen Vortrag einzureichen mit Dauer und voraussichtlichen Themen. Es sollte eine frühzeitige Anmeldemöglichkeit geben. Voraussichtlich ab März 2007 sollte eine Anmeldung möglich sein. Und wir haben uns darauf verständigt, dass wir das Ganze als Prepaid machen wollen. Das heißt, dieses Jahr wurde ja die Anmeldung eben mündlich per Telefon abgegeben oder per E-Mail oder ins Forum. Und dann wurde hier vor Ort abkassiert. Das war nicht wirklich so toll, weil ja einige Leute einfach gar nicht gekommen sind, die angemeldet waren. Und durch den logistischen Aufwand für die Schulungshefte, Essen, Trinken, alles drum und dran, hatten wir etwas finanzielle Engpässe. Die Dauer wird wahrscheinlich auf 4 Tage erweitert, das heißt am Pfingstwochenende beginnen wir Freitagnachmittag, Freitagabend und werden bis Montagnachmittag, Montag nach Mittagessen, wenn wir dann durchziehen. Und natürlich das Beste, wir werden den Preis voraussichtlich stabil halten zwischen 50 und 60 Euro. Für das kommende Jahr haben wir uns eine kleine Gartenhütte organisiert, kleines Gut. Mit 800 Quadratmeter Zeltplatz außenrum. Und ich denke, da fallen dann keine weiteren Kosten wie Seminarräumlichkeiten oder ja, die logistischen Aufwendungen, dass wir kreuz und quer erstmal durch das Dorf fahren mussten, um bei uns zu Hause das Essen anzunehmen. Würde dann alles wegfallen. Ich habe mir auch überlegt, so einen kleinen Workshop Essen kochen für Java-Programmierer zu machen, aber das muss ich nochmal mit meiner tollen Freundin abstimmen. Ja, das war's erstmal von mir zum Java Podcast beziehungsweise zum Java Camp 2007. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich den Podcast heruntergeladen habt. Feedback bitte in unser Forum radiotux-forum.de beziehungsweise direkt per E-Mail an mich. Das wäre java@schrödi.org. Ansonsten Java on und viel Spaß beim Programmieren.
Nun, das war's auch schon wieder mit Radio Tox für dieses Mal. Ausgabe 6 2006. Ich möchte mich noch recht herzlich bei Manuel Schneider bedanken, der für mich diese Sendung zusammenschneidet oder zusammenschneiden wird. Noch recht herzliches Dankeschön dafür. Ich kann's ja bis heute noch nicht. Vielleicht lerne ich's ja doch mal irgendwann mal. Ich wünsche dann auch allen viel, viel Spaß. Wir melden uns hoffentlich recht bald wieder, dann auch wirklich mit schönen Themen. Wir haben noch allerdings noch nichts Konkretes ins Auge gefasst. Vielleicht auch mit ein paar Interviews vom Linux-Tag. Und macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Haltet die Ohren steif. Radiotux wird bald wieder kommen. Wir haben uns ja auch dieses Mal leider wieder verspätet. Das nächste Mal wird's aber hoffentlich besser werden. Mal sehen. Das sagen wir ja jedes Mal. Okay. Bis dann. Macht es gut. Ciao, ciao. Euer Steini von Radio Tux.